die Geschichte mit euch teilen. Es ist die Geschichte vom weissen Nasenlümpli. Das weiße Taschentuch. Das Original von einer meiner Lieblingsautorinnen, der Engländerin Patricia St. John. Ich lade euch ein, dieser Geschichte zu hören. Lasst dabei auch eure Fantasie wirken, damit vor euren Augen die Strassen, die Bäume, die Häuser und die Menschen aus dieser Geschichte sichtbar werden. Der Mann saß auf dem Gehsteig neben der Bushaltestelle und starrte zu Boden. Ein paar Leute musterten ihn im Vorübergehen neugierig und fragten sich, was das wohl für einer sein mochte. Der Landstreicher mit den hängenden Schultern und den durchgelaufenen Schuhen. Er aber bemerkte ihre Blicke gar nicht. Er war ganz in Gedanken versunken. Hier in dieser Stadt hatte er seine Kindheit verbracht. Vor mehr als 20 Jahren war er in einem kleinen roten Ziegelhaus am Ende der nächsten Straße aufgewachsen. Ob es überhaupt noch stand? Vielleicht war es ja inzwischen abgerissen worden. Hoffentlich hatten sie wenigstens die Stiefmütterchen nicht zertrampelt. Komisch, wie gut er sich noch an die Stiefmütterchen erinnerte und an die Schaukel, die ihm sein Vater gebaut hatte, und an den Gartenweg, auf dem er das Fahrradfahren gelernt hatte. Monatelang hatten die Eltern gespart, um ihm das Fahrrad kaufen zu können. 10 Jahre später war aus dem Fahrrad ein Motorrad geworden. Er selbst ließ sich zu Hause immer seltener blicken. Er verdiente gut und hatte eine Menge Freunde. Vater und Mutter erschienen schrecklich altmodisch und langweilig. Da war es in den Kneipen und Discos doch lustiger. Heute erinnerte er sich nicht mehr gern an diese Zeit. Vor allem nicht daran, wie ihm die Schulden über den Kopf gewachsen waren. Und er an einem Sonntagnachmittag bei den Eltern aufgetaucht war, um sie um Geld zu bitten. Sie hatten sich so über seinen unerwarteten Besuch gefreut, dass er es nicht übers Herz gebracht hatte, sie um Geld zu bitten. Doch er wusste genau, wo sein Vater das Portemonnaie aufbewahrte. Und als die Eltern dann für einen Augenblick in den Garten gingen, hatte er sich einfach bedient. Seither hatte er sie nicht mehr gesehen. Er traute sich nach dem, was er getan hatte, nicht mehr nach Hause. Und die Eltern hatten jede Spur von ihm verloren. Er war ins Ausland gegangen und sie erfuhren nichts von seinem rastlosen Umherziehen und auch nichts von seinem Gefängnisaufenthalt. Doch dort, in seiner Zelle, hatte er viel an sie gedacht. Manchmal, wenn er sich schlaflos auf seine Pritsche herumwälzte und der Mond unheimliche Figuren auf die Zellenwand malte, wünschte er sich, wenn ich erst wieder aus diesem Loch heraus bin, möchte ich sie noch einmal sehen, wenn sie überhaupt noch leben und wenn sie mich sehen wollen. Als er seine Strafe abgesessen hatte, fand er in der Großstadt eine Arbeitsstelle. Aber Ruhe fand er nicht. Irgendetwas zog ihn heim, eine Sehnsucht, die sich nicht zum Schweigen bringen ließ. Auf Schritt und Tritt wurde er an das kleine, rote Backsteinhaus erinnert, an das Beet mit den Stiefmütterchen, an ein Kind auf einer Schaukel, an einen Jungen, der von der Schule nach Hause rannte. Er wollte nicht völlig mittellos daheim ankommen, und so legte er einen großen Teil der Reise zu Fuß oder per Anhalter zurück. Er hätte schon längst da sein können, aber 30 Kilometer vor dem Ziel waren ihm plötzlich Zweifel gekommen. Was hatte er überhaupt für ein Recht, einfach so bei seinen Eltern hereinzuspazieren? Würden sie ihn dem heruntergekommenen Kerl, der er geworden war, überhaupt den Jungen erkennen, den sie geliebt hatten und der sie so schrecklich enttäuscht hatte? Er kaufte sich etwas zu essen und setzte sich unter einen Baum, wo er für den Rest des Tages sitzen blieb. Der Brief, den er am Abend in einen Briefkasten einwarf, war sehr kurz, aber er hatte sich stundenlang damit abgemüht. Er endete mit den Worten: Ich weiß, es ist verrückt anzunehmen, dass ihr mich überhaupt noch einmal sehen wollt. Aber entscheidet selbst. Ich werde früh am Donnerstagmorgen ans Ende unserer Straße kommen. Wenn ihr mich zu Hause haben wollt, hängt ein weißes Taschentuch ins Fenster meines alten Zimmers. Wenn ich es dort sehe, werde ich zu euch kommen. Wenn nicht, werde ich dem alten Haus noch einmal zuwinken und mich wieder davon machen. Und nun war der Donnerstagmorgen da. Der Anfang der Straße war gleich um die Ecke. Diese Straße gab es jedenfalls noch. Auf einmal hatte der Mann es nicht mehr eilig. Er setzte sich einfach auf den Gehsteig und starrte die Steine an. Ewig konnte er den Augenblick der Wahrheit natürlich nicht hinauszögern. Vielleicht waren die Eltern inzwischen ausgezogen. Wenn kein Taschentuch da war, wollte er wenigstens ein paar Erkundigungen in der Stadt einziehen, ehe er sich wieder auf den Weg machte. Er wagte gar nicht daran zu denken, was er tun sollte, wenn seine Eltern zwar noch dort wohnten, ihn aber nicht mehr sehen wollten. Mühsam und mit schmerzenden Gliedern erhob er sich. Die Straße lag noch im Schatten. Mit unsicheren Schritten wankte er zu der alten Platane hinüber, von der aus, das wusste er, das Backsteinhaus deutlich zu sehen sein würde. Bis dahin hielt er den Blick zu Boden gesenkt. Mit fest zusammengekniffenen Augen stand er ein paar Augenblicke unter den Ästen des Baumes. Dann holte er tief Luft und wagte den Blick zum anderen Ende der Straße hinüber. Und dann stand er da und starrte. Das kleine Backsteinhaus wurde bereits von der Sonne beschienen, aber es war kein kleines, rotes Backsteinhaus mehr. Es schien ganz in weiße Tücher eingehüllt zu sein. Aus allen Fenstern hingen Betttücher, Kissenbezüge, Handtücher, Tischdecken, Taschentücher, Servietten. Und aus dem Dachfenster flatterte eine große weiße Gardine quer übers ganze Dach. Rotes Backsteinhaus, Das schien ein Schneehaus zu sein. Die Eltern hatten keine Missverständnisse riskieren wollen. Der Mann warf den Kopf zurück und stieß einen Freudenschrei aus. Dann rannte er über die Straße und durch die weit geöffnete Haustür direkt in sein Elternhaus hinein. Soweit die Geschichte, das weiße Taschentuch. Wir steigen jetzt noch einmal ein in das Lied «Danke dem Herrn», Strophe 4 bis 6. Ich glaube, diese Geschichte ist eigentlich schon predig. Zwei, drei Sachen nur möchte ich noch herausheben. Diese Geschichte versinnbildlicht das Evangelium. Euangelion auf Griechisch. Eu ist gut. Angelion, Botschaft. Die gute Botschaft. Angelos. Sind die Engel, die Boten, man kann sich so merken. In der Geschichte erleben wir ein paar Stationen mit aus dem Leben von dieser Hauptfigur. Dem Mann, der sich an seine Kindheit erinnert, der nach Jahren wieder den Mut findet, heimzugehen. Wir erleben seine Zweifel mit, ob er überhaupt noch ein Zuhause hat, wo er willkommen ist. Und wir erfahren von seinem Verlangen, mit seiner Vergangenheit ins Reine zu kommen. Das Portemonnaie, das er einfach nicht vergessen kann. Obwohl er weit umgereist ist, manches Land gesehen hat und seither vieles unternommen hat, um das zu vergessen, seine Schuld von dem zumal kann er nicht auslöschen. Nach all diesen Jahren nagt an ihm immer noch der Graben, der zwischen ihm und seinen Eltern entstanden ist. Entstanden aus seiner Schuld. Diese Geschichte und seine Tragik kann man auf die ganze Menschheit übertragen. Da war am Anfang von allem eine tiefe Verbundenheit zwischen Menschheit und Schöpfer, zwischen Erde und Himmel, zwischen Immanenz und Transzendenz. Denn aus Gottes Wort ist alles entstanden, in guter Absicht. Vor langer, langer Zeit hat sich aber ein Graben aufgetan zwischen Menschheit und Schöpfer. Die Schuld war die, dass die Menschheit Gott etwas genommen hat oder an sich genommen hat, wo uns Menschen nicht zugestanden ist, sondern nur Gott gehört hat. Wir lesen es im 1. Mose 3,5. An dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die ersten geschaffenen Menschen haben Gott etwas genommen aus seinem Besitz, nämlich eine Eigenschaft, die nur Gott gehört hat, zu wissen, was gut und was schlecht ist. Der Mensch hat das Wissen auch wollen besitzen und hat es gegen das Wort von Gott an sich genommen. Da ist ein Vertrauensbruch passiert, der einen tiefen Graben hat hinterlassen, bis heute. Von da an hat der Mensch gesehen, was gut, was schlecht ist. Aber er hat nicht damit umgehen können. Und das ist uns bis heute geblieben. Seither haben wir die Eigenschaft, die nur Gott würde hören. Und nur er kann richtig damit umgehen. Wir sehen jetzt wohl, was schlecht und böse ist und lassen uns trotzdem immer wieder darauf ein. Obwohl wir das Gute wollen, erlauben wir dem Bösen immer wieder, dass es uns darf leiten, verleiten. Und so ist unendlich viel Leid und Grausamkeit in die Erde gekommen. Gott hat uns vor dem bewahren, weil er gewusst hat, nur er ist genug stark, das Böse zu erkennen und es konsequent zu verdammen und sich nie darauf einzulassen. Dieser Vertrauensbruch aus dieser Zeit ist ein Vertrauensbruch gegenüber Gott, dass er richtig entscheidet zwischen Gut und Bös und wir ihm das sollen überlassen. Der Graben, der entstanden ist, nennt man seit langer Zeit Sund. Das Wort Sund kommt aus dem Althochdeutschen und meint Graben. Das ist das Bild, das ich euch gegeben habe auf diesem grünen Blatt. Sund, der Graben. Und aus dem alten Wort Sund ist in unserer Sprache irgendwann Sünd geworden. Oder im Englischen Sinn. Wenn wir nur wieder rückgängig machen könnten, was dann passiert ist. Wenn das nicht geschehen wäre, wir hätten heute noch keine Ahnung vom Bösen. Wir wären verschont geblieben. Wir haben einen bösen Raum gegeben und das geht fortlaufend weiter. Hat denn das nie ein Ende? Und jetzt kommt das Euangelion, die gute Botschaft. Gott ist aktiv geworden. Ihn hat die Trennung, der Graben, zu fest geschmerzt. Und darum hat er einen Weg eingeschlagen, um uns vom Bösen zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zu trennen, damit wir endlich wieder in Frieden leben können. Doch das ist nicht von heute auf morgen gegangen. Gott hat einen Plan. Und die Heilige Schrift offenbart uns den Plan. Er ist uns nicht verborgen. Er ist uns bekannt. Und der Plan läuft auch nicht im Geheimen ab. Im Alten Testament können wir sehen, wie Gott den Menschen die 10 Gebote gegeben hat. Eine Sammlung, wie wir uns vom Bösen fernhalten können. Eine Hilfe, auf was wir schauen müssen. Aber trotz dieser Hilfe hat es kein Mensch geschafft, nie etwas Schlechtes zu tun. Das hat Gott über eine längere Zeit so geschehen. Warum? Das Neue Testament erklärt es. Und der Paulus ist so klar. Damit wir sehen und erkennen, wir Menschen, wir sind schwach, um das Böse zu verdammen. Nicht wir sind Herr über dem Bösen, sondern das Böse ist Herr über uns. Wir haben uns eine Gabe gestohlen, wo wir nicht damit umgehen können. Da hat Gott unsere Schuld uns vor Augen geführt. An den 10 Geboten merken wir doch immer wieder, dass wir zu wenig stark sind, das Böse vor der Tür aussen zu lassen. Und mit dem Neuen Testament ist schon eine neue Zeit angebrochen. Eine nächste Phase in Gottes Plan. Gott hat nach der weißen Flagge gegriffen. Die weiße Flagge bedeutet Frieden. Hier soll der Kampf enden. Lasst uns unsere Waffen niederlegen. Hier soll Ruhe einkehren. Gell, das ist ein Zeichen, das wir hier auf der Erde noch schon lange kennen. Bereits in den Zeiten vor Christus hat man zum Beispiel im alten China, in der östlichen Han-Dynastie, das Zeichen schon eingesetzt. Wenn dann die eine Armee der anderen gegenübergestanden ist und man wollte signalisieren, hier soll der Kampf beendet werden, hier soll Frieden einkehren, so hat man eine grosse, weisse Flagge gehisst. Patricia St. John hat das Zeichen in ihre Geschichte aufgenommen, um zu verdeutlichen, dass Gott aktiv ist worden, die weisse Flagge ergriffen hat, rausgeschwenkt und erschwenkt sie ununterbrochen. Denken wir nur an das, was wir vorhin gesungen haben. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Er macht den Schritt über den Graben auf uns zu. Er ist zu uns gekommen, auf die Erde, und ist uns begegnet. Und er hat das gemacht, das Einzige, damit es eine Brücke gibt über dem Graben. Diese Gabe hat er uns aber nicht fortgenommen. Doch er hat uns einen Weg gezeigt, wie wir zurückkommen können zu dieser tiefen Urverbundenheit mit ihm. Er hat eine Brücke gebaut, das Kreuz. Gott selber als Jesus Christus hat mit seinem Leben und seiner Auferstehung einem Bösen die Macht genommen. Das ist nicht einfach zu verstehen. Auch für uns Pferde nicht. Ich glaube, das ist für uns Menschen noch ein paar Ebenen zu hoch. Wie das genau funktioniert, verstehen wir hier unten noch nicht. Aber uns ist versichert, wenn ein Mensch an dem Glauben an Gott festhaltet, der Wunsch hat nach dieser Urverbundenheit, damit wieder alles in die Ordnung kommen kann, dann kann uns das Böse nicht mehr von Gott trennen. Ein Christ, ein Christusnachfolger, sündigt immer noch. Wir sind noch nicht gefeit vor dem Bösen. Aber jemand, der eine Beziehung und einen Bund mit Christus hat, hat jetzt eine Brücke über dem Graben. Kann die Verbundenheit mit Gott wieder erleben. Er lebt in einem ewigen Bund mit dem lebendigen Gott. Und dieser Bund besagt: Freunde, es wird eine Zeit kommen, Da will Gott das Böse einmal für alle Mal beseitigen. Und wer dann mit Gott im Verbund ist, will das erleben. Es wird sein, wie es am Anfang war. Wir werden in diesem Paradies leben, wo wir keine Ahnung werden mehr davon haben, dass es das Böse je einmal gegeben hat. Der pure Frieden, eine neue Welt, ein neuer Himmel, können wir uns das vorstellen? Ich schließe mit einem Satz vom Religions- und Sektenexperten Hugo Stamm. Er hat vor nicht allzu langer Zeit mal gesagt: Wir sollten den Begriff der Sünde in der Mottenkiste versenken. Und damit hat er gemeint, heute wollen wir nicht mehr über Sünde reden. Das wollen wir begraben. Zum einen gebe ich ihm recht. Für eine lange Zeit hat man den Begriff Sünde falsch gebraucht. Im Namen von Christus hat man das Tanzen, das Kartenspielen, viele Arten von Musik und so weiter als Sünde bezeichnet. Allgemein, alles, was Lust gemacht hat, war Sünde. Und gell, das geht weit zurück. Schon im 4. Jahrhundert nach Christus hat der Irrtum angefangen. Schon der Augustinus, ein hoher Gelehrter von der Kirche, hat gelehrt, alles, was dem Körper Lust bereitet, ist bös vor Gott. Niemand hat nachher gefragt, ob das stimmt. Gottes Wort sagt es nämlich nie so. Nein, sie sagt, freut euch alle Zeit. Und ich glaube, wir müssen neu lernen, was Sünde ist und was nicht. Da hilft uns vielleicht ein letztes Bild. Im Neuen Testament wird von Hamartia geredet. Das ist das Wort für Sünde, das im Griechischen am meisten gebraucht wird. Hamartia meint, ein Pfeilbogen, der gespannt wird, dann wird der Pfeil abgeschossen und verfehlt das Ziel. Wenn wir wissen wollen, was in Gottes Augen schlecht ist und uns von ihm trennt, dann kann uns das Bild helfen. Alles, was an einem guten Ziel vorbeigeht, das trennt uns von Gott. Und darum geben ja am Hugo Stamm nicht recht. Denn für uns Menschen ist es lebenswichtig zu wissen, was Sünde ist und was nicht. Was uns von Gott trennt und was nicht. Wenn wir nicht mehr von Sündtaten reden, von diesem Graben, dann wird die Menschheit irgendwann vergessen, dass wir einen Erlöser brauchen, eine Brücke zum Schöpfer, damit wir in diesem Sund, in diesem Graben nicht verloren gehen. Darum lasst uns auf der Hut sein und lasst uns aber vor allem uns freuen, dass Gott dir und mir die weisse Flagge schenkt, Tag und Nacht ohne Unterbruch und sagt, komm über zu mir. Das Böse aus deinem Leben, mit dem werde ich fertig. Amen.